Heute haben wir den dritten Advent, ihr Lieben. Und hey, es ist eine dunkle, kalte Jahreszeit und wir haben Schnee. Ja? Aber an sich ist der Dezember jetzt nicht so die Zeit, wo die Sonne scheint und wo wir irgendwie aufspringen und sagen, yeah, super, juhu. Von der Stimmung her ist es, weiß nicht, du stehst morgens auf und es ist dunkel, dann gehst du zu arbeiten, dann kommst du nach Hause, da ist auch dunkel. Es ist eher so eine trübe, dunkle Sache. Ja? Man fragt sich, wann kommt die Sonne wieder? Wann wird es wieder hell? Wann wird es wieder warm? Es gibt Leute, die sagen, die könnten auf den Winter verzichten. Und es ist auch Advent oder auch diese Weihnachtszeit ist auch so eine erwartungsmäßig so eine überladene Zeit. Wir haben so hohe Erwartungen. Im Radio hört man überall Liebe und Freude und Gemeinschaft und Ruhe und Besinnlichkeit. Oft erleben wir aber Stress, zu viele Sachen auf einmal, in der Verwandtschaft, bei wem feiern wir und bei wem nicht und so, ja. Bei welcher Familie und bei welcher nicht und gar nicht so einfach. Viele Menschen sind an Weihnachten und Adventszeit auch gar nicht von Menschen umgeben, sondern sind einsam. Viele Menschen, die da hört vielleicht die Arbeit auf, weil Weihnachtsferien sind und sie sind in so einem, ja, in so einer Leere, weil sie sagen, ich habe meinen Rhythmus verloren, jetzt muss ich da irgendwie ein paar Tage überbrücken. Und man sagt statistisch, dass Weihnachten eigentlich für viele Menschen eine sehr schwierige Zeit ist. In Beziehung und einfach auch körperlich. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber unser Körper ist eigentlich für Sonne geschaffen. Wir sind nicht dazu geschaffen, so viel Dunkel um uns herum zu haben. Wir sind eigentlich dafür geschaffen, Sonne zu bekommen und diese zu verarbeiten und dass es uns so gut geht. Wir brauchen in skandinavischen Ländern gibt es sogenannte Sonnentherapie. Also die Finnen, die Schweden, die gehen besonders oft ins Fitnessstudio. Belli, du musst nach oben zur Gottesdienstübertragung. Danke. Genau. Mama nimmt dich mit. Dankeschön. Also viele sprechen von der Sonnentherapie, sprechen davon, dass wir Sonne brauchen, damit es uns gut geht, damit wir fröhlich sind, damit wir Antrieb haben. Statistisch gesehen wird jeder Dritte von uns irgendwann in seinem Leben mit Depressionen zu tun haben. Das ist jetzt, und wie gehen wir damit um, dass unser Körper manchmal nicht genug, ja, produziert von diesem Glückshormon, dass unser Körper manchmal träge ist, dass unser Körper manchmal in so ein Weihnachtsloch reinfällt oder in so ein Winterloch. Wie gehen wir damit um? Wisst ihr, was ich gefunden habe? Verse über Jesus, die ganz anders sind. Also wir haben letzten Sonntag gehört, Jesus das Licht. Ne? Jesus das Licht kommt zu uns und in ihm ist die Kraft und die Energie und die Sonne. Halleluja. Er ist so der, wir sehen ihn gerne mit Sandalen und nicht mit Winterstiefeln, ja. Und aber es gibt Zeiten im Leben von Jesus, das war quasi Gethsemane, Garten Gethsemane, kurz als er wusste, dass etwas Schwieriges auf ihn zukam, kurz, dass er wusste, dass er gefangen genommen wird, kurz bevor er wusste, dass er ausgepeitscht wird, beschuldigt wird, eigentlich eine sehr dunkle Zeit in seinem Leben. Da machte er etwas Besonderes. Und zwar erzählt uns die Bibel, da umgab sich Jesus mit seinen Freunden, mit seinen 12 Freunden. Er verbrachte bewusst Zeit mit Menschen. Er verbrachte bewusst Zeit mit den Jüngern. Und es ging sogar noch weiter. Aus diesen 12 nahm er sogar seine besten, seine engsten Freunde, die 3, und bewusst mit denen verbrachte er spezielle Zeit. Und lass uns mal gemeinsam schauen in die weißen Bibeln, in diesen Bibeltext aus dem Matthäus-Evangelium. Der kann schnell übersehen werden. Matthäus 26, Vers 37, fortfolgende. Vielleicht kann jemand gucken, welche Seitenzahl das ist. Dann könnt ihr mitlesen. Es ist die Zeit für Jesus im Gethsemane. Diese Texte lesen wir normalerweise um Ostern herum, aber ich finde es so interessant hier in dieser Weihnachtszeit, in der Adventszeit. Jesus hatte nämlich auch eine Art Advent. Wir haben den Advent, weil wir daran glauben, dass, ja, wir freuen uns auf das zu feiern, dass Jesus geboren ist. Und wir als Christen freuen uns auch, dass Jesus wiederkommen wird, also seine Wiederkunft. Aber Jesus, er wusste, für ihn kommt eine sehr schwere Zeit. Und danach wusste er aber auch, nach dem Horizont geht es weiter. Er wusste nämlich, danach kommt die Zeit, wo er wieder beim Vater sein wird. Und er wusste, er muss das erdulden. Er muss diese schwierige Zeit durchgehen. Er muss durch dieses dunkle Tal durchgehen, um dann wieder beim Vater zu sein. Und ich glaube, das hat ihm auch so Kraft gegeben, so wird es auch beschrieben. Lass uns reinschauen, Matthäus 26, ab Vers 36. Jesus kam nun mit seinen Jüngern an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane genannt wird. Dort sagte er zu ihnen: Setzt euch hier und wartet. Ich gehe noch ein Stück weiter, um zu beten. Petrus jedoch und die beiden Söhne des Zebedäus nahm er mit. Also die Jünger hatte er dabei. Und aus den Jüngern nimmt er nochmal drei speziell mit. Die anderen lässt er da und mit den drei geht er nochmal ein Stück weiter. Petrus und die beiden Söhne des Zebedäus nahm er mit. Und jetzt kommt etwas Untypisches, finde ich. Vielleicht zu deinem Jesus-Bild. Aber Jesus war auch 100% Gott und 100% Mensch. Damit er uns nachvollziehen kann, damit er uns nachempfinden kann. Dort steht: Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen. Und untypisch, oder? Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen. Man könnte sagen, Jesus hatte eine depressive Zeit oder Jesus stand vor einer Zeit, die erdrückend war. Man könnte sagen, er sah dunkle Wolken am Himmel. Ja? Ihm ging es nicht gut. Er hat sich das eingestanden und so haben es die Evangelisten auch überschrieben. Die Evangelisten haben ja das aufgeschrieben, was die Menschen mitbekommen haben. Die Menschen, die um ihn herum sahen, haben bestätigt, jawohl, es war so. Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen. Was hatte er wohl für ein Gesicht auf? Manchmal begegnen wir den Menschen, gell? Und du siehst im Gesicht an, Traurigkeit und Angst wollen sie überwältigen. Menschen sind in einer schwierigen Zeit. Und hier geht es weiter. Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen. Und er sagte zu ihnen, auch sehr untypisch: Meine Seele ist zu Tode betrübt. Lass uns das mal aushalten. Lass uns nicht sagen, ja, aber danach ist alles wieder super und alles klar und alles toll und er ist ganz stark. Lass uns das mal einfach mal aushalten, dass unser Herr, unser Erlöser, unser Gott diese Zeilen gesagt hat. Lass uns mal aushalten, dass in unserem Freundeskreis vielleicht Arbeitskollegen oder Freunde oder Verwandte manchmal diesen Satz über ihre Lippen sagen. Meine Seele ist gerade betrübt. Seele zu Tode betrübt ist ja eigentlich fast schon ein suizider Ausdruck. Ja? Einer sagt, mir geht's gerade richtig, ich empfinde mich gerade richtig traurig. Ich bin gerade in einem Loch. Jesus konnte so mit seinen drei Freunden reden, zu denen sagt er es ja gerade. Ne? Seine engste Freunde, der sagt es nicht zum Chef. Der sagt es nicht zu der Frau in der Bäckerei, sondern der sagt es zu seinen engsten Freunden. Der sagt, hey, ich bin gerade betrübt. Meine Seele ist bis zu Tode betrübt. Das ist schon krass. Das ist nicht so, ich habe eine kleine Grippe oder ich habe gerade eine Erkältung. Sondern Jesus sagt, liebe Freunde, meine drei ausgesuchten Freunde, mir geht es gerade richtig schwierig. Und ich finde es so toll, dass die Bibel uns das alles genau überliefert, wisst ihr? Dass die das nicht verschweigt. Übrigens, mir geht es so nicht gerade, ja? Überhaupt nicht. Und dennoch finde ich es so wichtig, das mal zu lesen. Meine Seele ist zu Tode betrübt. Und dann sagt er was ganz Tolles. Bleibt hier und wacht mit mir. Er bittet seine Freunde, hey, umgebt mich. Darf man das zu seinen Freunden sagen? Darf man die anrufen und sagen, ey, gerade ist es nicht so doll? Gerade ist dunkel, gerade läuft es nicht so. Ich finde es so weise von Jesus. Der größte Fehler, den man in so einer Situation machen kann, ist Isolation. Wenn man von depressiven Menschen spricht, das Gefährlichste für einen Depressiven ist Isolation. Wenn die sich zurückziehen, wenn die nicht mehr zurückrufen, wenn die sich krank schreiben und auf einmal sehen die Arbeitskollegen die nicht mehr. Ne? Oder in der Schule kommt nicht mehr oder in der Ausbildung bricht die Ausbildung ab. Isolation, Leute ziehen sich zurück. Und hier finde ich die Antwort von Jesus ganz toll, wo er zu seinen Freunden sagt, bleibt hier und wacht mit mir. Lass diesen Text neu schauen. Wir kennen diesen Text über die, wir legen den Text ja immer so aus, die Freunde, die immer eingeschlafen sind, ja, beim Beten, weil wir den Text schon kennen. Wir achten immer auf dieses Jahr, die sollten noch wach bleiben und dann sind sie nicht wach geblieben, sondern die sind eingepennt und Jesus war enttäuscht. Aber lass uns diesen Text von dem Winkel mal betrachten. Er sagt, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden mit dem Gesicht zur Erde und betete. Das ist schon ein krasser Ausdruck. Also ich habe die wenigsten von euch mal im Gottesdienst gesehen, dass sie sich zu Boden mit dem Gesicht werfen und beten. Ich habe schon in meinem Leben Leute gesehen, die in Situationen waren, wo sie auf die Knie gehen und wirklich sich mal hingelegt haben und gebetet haben. Das waren aber meistens existenzielle Nachrichten. Ja? Ich kann mich mal erinnern, wir waren mal auf dem Zeltlager und eins der Kinder, wo wir die Aufsichtspflicht hatten, ist einfach umgefallen. Beim ganz normalen Laufen. Und auf einmal sagt der andere, du, der hat einen Herzfehler, der hat ein Loch im Herzen, weißt du das? Und wir so, wow, ich bin 16, ich bin der Betreuer von diesem Kind. Ich habe keine Ahnung. Die Eltern sind weit weg. Der hat ein Loch im Herzen, der ist gerade umgefallen. Was ist los? Zufälligerweise hatten wir gerade einen sehr gut ausgebildeten Sanitäter da und zufälligerweise war der Hubschrauber, der schweizerische Hubschrauber, aber auf dem Nachbarfeld gestanden. Zufälligerweise. Und es war kein Zufall, aber da war ein Profisanitäter. Die haben da sofort eingeschritten, haben sofort reanimiert und der Hubschrauber musste gar nicht anfliegen, der war schon da. Und die haben den weggeflogen in die Spezialklinik und da konnte ihm geholfen werden. Aber das war der Augenblick, ich habe noch nie so viele Leute hinfallen gesehen zum Beten. Das hat ihnen keiner sagen müssen, verstehst du? Das war so eine Situation, da gehst du auf die Knie, da betest du, was du kannst und da ist Gebetsbedarf da. Und so stelle ich mir das vor. Jesus geht weiter, er ist betrübt, er hat Not und dann holt er seine Freunde, seine 12, mit denen geht er ein Stück weit. Ein Stück weit können die auch nicht mitkommen. Du kannst auch nicht jedem alles erzählen. Ne? Habt ihr auch die Erfahrung gemacht, wenn du manchen Leuten Persönliches erzählst? Manche sagen, lass mich in Ruhe damit, ich habe genug. Ne? So, und dann gibt es aber hoffentlich Freunde in unserem Leben, wo wir sagen, okay, mit denen können wir einen Schritt weitergehen. Den können wir uns ein Stück weiter anvertrauen. Aber selbst diese Freunde bleiben hier irgendwo stehen. Und das finde ich so toll an Jesus, er geht weiter und wirft sich beim Vater hin und betet zu ihm. Toll. Hey, für uns geht es immer weiter. Weißt du, wenn du mit Jesus unterwegs bist, geht es für dich immer weiter. Es gibt nicht den Ort, wo du dich umschaust und es ist keiner da. Sondern das finde ich so genial. Am Ende liegt er beim Vater und betet zum Vater. Das ist die Szene hier. Und dann redet er zum Vater und sagt, mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Vater, diese Schuld, diese Sünde, dieses dreckige Zeug von den Menschen, was auf mich kommen soll, wie so eine Dusche, was über mich sich ergießen soll, die Sünde, die die Menschen getan haben, die sie tun und die sie tun werden, all das zusammengenommen, es müsste ein riesiges Güllefass gewesen sein, ja? Das soll alles über Jesus ergossen werden. Er sagt, hey, dieses Leiden, lass das an mir vorübergehen. Und dann aber geht er einen Schritt weiter und sagt, Vater, aber ich unterstelle mich deinem Willen. Ich vertraue dir. Gott, ich vertraue dich. Die Situation ist schwierig, aber ich vertraue dir. Das ist toll. Nicht isolieren, sondern zu Gott gehen und in der Situation sagen, Gott, ich vertraue dir einfach. Ich vertraue dir einfach, dass du es gut machst. Ich weiß nicht, welche Situation du dich schon mal befunden hast, wo es einfach dir zu viel war. Wo du Gott gesagt hast, Gott, wenn es irgendwie einen Umweg gibt, wenn du es irgendwie anders machen kannst, dann mach das alles wieder okay, ist, dass die Sonne wieder scheint, dass alles wieder happy-clappy ist. Aber Gott, ich unterstelle mich dir. Ich bin dir gehorsam. Ich vertraue dir, dass du es gut machst. Finde ich so, so tröstlich. Und dann hat er mit dem Vater gesprochen und dann geht er zurück zu den Jüngern. Vers 40, als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Ich finde es auch so tröstlich, weil es zeigt doch, wie wir Menschen sind. Ich erkläre es euch mal. Also angenommen, ich habe jetzt ein richtiges, schwieriges Anliegen. Und ich komme jetzt zu dir und ich bitte dich um Hilfe. Und ich habe so eine Vorstellung, wie du mir helfen sollst. Dann kann es durchaus sein, dass du mich enttäuschst. Und dass ich dich enttäusche. Aber Jesus ist unser Vorbild. Amen. Und das finde ich so genial. Sein Freund hat ihn enttäuscht und er kündigt ihm nicht die Freundschaft. Wir haben ja manchmal zu hohe Erwartungen an Menschen, gell? Wir sagen, hey, ich habe Hilfe gebraucht, ich habe dich angerufen und du warst nicht da, als Beispiel. Oder mir ging es richtig schlecht, du hast mich gar nicht angerufen, hast du gar nicht gemerkt, dass ich nicht auf Arbeit gekommen bin oder bei der Feier nicht dabei war oder so. Wir haben so schnell so überhöhte Erwartungen an den anderen. Und das finde ich so toll, dass Jesus hier beschreibt, er geht zurück zu den Leuten, die er gesagt hat, seine engsten Freunde. Und guckt sich das an und hat von denen erwartet, dass die wachen und für ihn beten und für ihn geistlich einstehen. Und hier wird überliefert und sie schliefen. Und Jesus gibt ihm eine zweite Chance, finde ich so toll, ja. Da sagt er zu Petrus, ihr konntet also nicht einmal eine einzige Stunde mit mir wach bleiben. Klingt jetzt nicht so toll, die schneiden da nicht so gut ab. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Weißt du, das finde ich so toll, Jesus ist weiter mit ihnen gegangen, obwohl sie mal versagt haben. Da ist auch eine Versöhnung da, gell? Da ist auch ein Zurückgehen und sagen, hey, ich hätte mir gewünscht, dass du da gewesen wärst. Ich hätte mir gewünscht, dass du mit mir mitgegangen wärst, dass du mit mir mitgebetet hättest. Hast du nicht gemacht, okay. Ich gehe wieder zurück, komm wieder und schon wieder eingeschlafen. Geht wieder weg, komm zurück, oh, schon wieder eingeschlafen. Hey, das zeigt uns, das gehört auch zu unserem Leben dazu. Das heißt, wir dürfen das auch. Wir dürfen keine zu hohe Erwartung an Menschen haben. Da steht nicht, Jesus ging zum Vater, aber der Vater schlief gerade. Aber der Vater war gerade nicht online. Aber der Vater war gerade verreist. Bei Gott finde ich das Hammer, dass der immer verfügbar ist und immer da und immer treu und erreichbar und ansprechbar. Aber wir brauchen Menschen um uns herum. Und weißt du, manchmal musst du dreimal bei Menschen anfragen. Manchmal musst du dreimal bei Menschen anklopfen. Dreimal um Hilfe bitten und vielleicht noch mehr. Gott hat uns zur Gemeinschaft geschaffen, wisst ihr? Gott hat uns nicht als Egoisten, Individualisten allein irgendwie Streiter geschaffen. Was können wir von Jesus lernen aus diesem Text? Erstens, Jesus, er umgab sich in seiner schwierigen Zeit, ich würde mal sagen in seiner depressiven Zeit. Er war depressed, er war erdrückt, bedrückt. In dieser Zeit, er umgab sich bewusst mit seinen engsten Freunden. Hey, wenn es dir schlecht geht, umgib dich mit fröhlichen Menschen, mit Freunden, mit Leuten, die einfach, ja, gerade die dich mögen, die dich gern haben, bei denen du dich wohlfühlst. Zweitens, vertraue sich ihnen mit deinen Gefühlen und Sorgen an. Jesus hat gesprochen, was wir fühlte. Er hat nicht gesagt, wie geht's dir? Ja, super, alles klein, kein Problem, das Kreuz schaffe ich locker, gar kein Ding. Nein, er vertraute sich ihnen mit Gefühlen und Sorgen an. Und dabei war er auffällig ehrlich. Vers 38, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir. In meinem Beruf als Pastor war ich auch schon als Notfallseelsorger aktiv. Was macht man als Notfallseelsorger, wenn jemand stirbt? Und du überbringst als Notfallseelsorger der Familie die Nachricht, zum Beispiel der Mann ist gerade umgekommen beim Verkehrsunfall. Und dann ist es dein Job der Witwe, die Nachricht zu überbringen mit den Kindern. Oder du kommst in ein Haus und der Mann ist im Bett eingeschlafen und nicht aufgewacht. Und du hast die Aufgabe, mit den Menschen umzugehen. Was machst du? Ich gebe euch einen Tipp. Dein Job ist es, für jeden von diesen Menschen einen Freund rauszufinden, diesen Freund anzurufen, dafür zu sorgen, dass er hinkommt und bei diesen Menschen bleibt. Und wenn du das bei allen erledigt hast, das Beste, was du machen kannst als Notfallseelsorger, dein Job ist erstmal erledigt. Du holst zum Leuten in einer Krise Freunde hinzu. Und du nimmst bei diesen Freunden komplett den Druck raus. Du sagst nicht, redet viel mit dem, sondern meistens sagst du, entspannt euch total, ihr kennt euch über Jahre, ihr seid Freunde, ihr müsst nicht viel reden, sitzt einfach dabei, schweigt oder lasst den anderen reden oder weinen oder was auch immer. Der Job ist, hole zu Menschen Menschen, denen sie vertrauen. Und das tut nämlich der Seele gut. Dann hält die Seele das aus, dann bricht die Seele nicht und dann kommt sie zur Ruhe. Sie wird gesichert. Gefährlichste, was du machen kannst, wenn du jemanden alleine lässt in solchen Situationen. Unter Schock und so weiter. Ja? Das heißt, wir Notfallseelsorger holen dann kürzester Zeit für jedes Kind einen besten Freund und so weiter, für die Mutter oder Vater, die Ansprechpartner. Oder manchmal, einmal habe ich es erlebt, da ist jemand im Bett gestorben. Nach 5 Minuten kamen Leute aus dem Dorf, nach 10 Minuten kamen die Verwandten rein. Und ich habe sofort gemerkt, ich kann nach Hause gehen. Verstehst du? Da sind Menschen da. Das ist wie bei Jesus. Seine Seele ist zu Tode betrübt. Da kommen Leute hinzu. Da ist eine Bindung da. Da ist eine Stärkung da. Da ändert sich auch die Stimmung. Ich habe schon Stimmung erlebt, wo die Stimmung, darf man das sagen, gut war. Die haben angefangen, Gutes über den Verstorbenen zu erzählen, über gute Zeiten und so. Und du hast richtig gemerkt, da ist irgendwie Licht gerade in der Situation. Hammer. Und da sind nur Menschen dazu gekommen, ja, die einen unterstützt haben. Unterschätzt das nicht. Drittens, er hat seine Freunde und Mitgläubige um Gebet gebeten und Unterstützung in seinem Kampf. In schwierigen Situationen darfst du Mitgläubige, Menschen aus dieser Gemeinde, Menschen, die mitglauben, darum beten und sagen, kannst du bitte für mich beten? Vielleicht habe ich eine Prüfung oder Schule oder was auch immer oder Job, kannst du da bitte für mich beten? Ich brauche Gebetsunterstützung. Da ist Gebet eine Waffe. Jesus, warum hat es Jesus nötig, seine Freunde darum zu bitten, dass die für ihn beten? Der war doch Gottes Sohn. Weiß ich nicht. Aber wenn er es nötig hatte, dann haben wir es vielleicht auch nötig. Und wenn er sich nicht zu schade war, sollten wir uns vielleicht auch nicht zu schade sein. Er wollte uns ja Vorbild sein. 4. Punkt. Jesus blieb aber nicht nur bei den Menschen stehen, sondern er teilte seine Gedanken, seine Ängste, seine Gefühle mit Gott, dem Vater, uns als Vorbild. Und Punkt 5, so würde ich das bezeichnen, er verankerte seine Seele in Gott. Das ist das, was wir den Menschen auch an Weihnachten sagen müssen, verankere deine Seele in Gott. In schwierigen Situationen verankern die Leute ihre Seele sonst wo. Vom Spielcasino zum Alkoholladen und. Das lenkt ja die Seele ab. Verankere deine Seele in Gott in schwierigen Zeiten. Manche kennen das nicht, dann dürfen wir ihnen das anbieten und sagen, darf ich jetzt mit dir beten, darf ich für dich beten, darf ich für dein Anliegen vor Gott bringen. Und dann schafft es Jesus, seine Perspektive zu ändern. Er wusste, etwas Schwieriges kommt auf ihn zu, aber er wusste auch, nachdem dieses Schwierige vorbei ist, ist er beim Vater. Also er hatte diese Perspektive, nach dem Horizont geht es weiter. Im Amerikanischen gibt es auch den Spruch, den liebe ich, the best is yet to come. Das Beste kommt erst noch. Als Christ dürfen wir diese Perspektive haben, das Beste kommt erst noch. Und ich muss euch sagen, jemand, der Gott nicht kennt, für ihn ist das der größte Blödsinn. Ich habe die Woche mit jemandem gesprochen, der sagt, du, mein Kollege hat gerade Prostatakrebs bekommen und dann ist er ins Krankenhaus und haben sie noch diesen und diesen und diesen Krebs gefunden. Kurz vor Weihnachten. Wenn diese Leute Jesus nicht kennen, wenn sie nicht diese Perspektive haben, nach dem Horizont geht es weiter. Wenn in ihrem Denken es nicht weitergeht, dann ist das eine schreckliche Nachricht. Dann ist das Tuck, dann geht es nicht weiter, dann ist das einfach nur schlimm. Deswegen ist es so wichtig, den Menschen diese Botschaft zu bringen, zu sagen, hey, wir sind auf der Durchreise und nach dem hier geht es weiter. Wenn wir mit Jesus in Beziehung leben, hier im Hebräerbrief, Vers 2, wird es uns so überliefert. Da schreibt der Schreiber, wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt und unseren Blick, jetzt kommt, auf was sollen wir den Blick richten? Unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Und jetzt kommt der Hauptvers. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Warum konnte er das machen? Warum konnte er dieses dunkle Tal, diese depressive Phase überwinden? Weil er wusste, etwas ganz Herrliches kommt. Ich habe auch schon Menschen begleitet, die in Depressionen gekommen sind und aus diesen Depressionen nicht wunderbar geheilt wurden und gestorben sind. Und wir haben mitgelitten und wir haben mitgestritten und wir haben gebetet und wir haben uns umsorgt. Das war aber, und uns hat sich oft nicht geändert. Es war so wichtig, diesen Menschen diese Perspektive aufzuzeigen, sagen, du, die Situation jetzt ist dunkel. Aber denke an das, was danach kommt. Denke an diese Gemeinschaft mit Gott, diese Nähe bei Gott, dieses bei Gott sein. Ich habe das bei alten Leuten, die mit Jesus unterwegs waren, schon erlebt, dass die mir ins Gesicht gesagt haben, ich freue mich. Ich freue mich, endlich nach Hause zu gehen, zu meinem Heiland. Habe ich mit 20 überhaupt nicht verstanden, wovon die reden. Hat die Oma, der eine Oma zu mir gesagt, ich freue mich, endlich nach Hause zu gehen, zu meinem Heiland. Und sie hat mich wirklich angestrahlt und ich dachte nur, wovon redet die denn? Aber die hat das wirklich gespürt. Die hatte über Jahre, über Jahrzehnte diese Erwartung, das Beste kommt erst noch und danach geht es weiter. Und als ihr Körper dann abbaute, war es natürlich für sie erstmal Einschränkung und negativ. Aber sie wusste, hey, da kommt was Großes. Und darauf fiebert die hin, darauf singt sie hin, darauf lobt sie ihren Gott. Da, wo ich sie noch erlebt habe, wo sie, die war da noch nicht auf dem Sterbebett, aber sie war schon sehr krank und schon kurz ein paar Wochen vor ihrem Tod. Da hat die ohne, wisst ihr, ohne Folien und so, ja, ein Lied nach dem nächsten aus dem Pfingstjubel in dem Herzen geschmettert. Und ich war da und habe dann schnell im Buch geblättert, welches Lied die gerade singen, damit ich mitsingen kann. Die brauchte keine Folie, die hatte das da drin, weißt du? Die hat aus dem Herzen diese Lieder rausgesungen, so mein Herr und mein Heiland und wenn ich droben bin und so, ja, wenn ich bei Gott bin. Das war geistliches Gut bei ihr. Das kam dann von innen raus. Ich frage mich immer, was kommt in solchen Momenten aus einem Menschen innen raus? Wir sind wie eine Zitrone, unter Druck werden wir zusammengedrückt und dann kommt was raus. Und aus einem Christen, wenn man ihn unter Druck bringt, sollte Christus rauskommen. Aber ich muss dich auch warnen, dafür braucht es ein paar Jahrzehnte, glaube ich manchmal. Ja? Wirklich dranbleiben mit Jesus und Beziehung, das ist nicht immer so machbar. Unter Druck reagieren wir manchmal ganz anders. Vielleicht rede ich nur von mir. Aber das Ziel ist, dass wenn Christen unter Druck kommen, dass da Christus rauskommt, verstehst du? Dass wir nicht den Mut verlieren, dass wir nicht die Hoffnung verlieren, sondern dass wir sagen, jawohl, das Beste kommt erst noch und wir wissen, wo es hingeht. Jesus ihn nochmal in seiner schwierigen, depressiven Phase, wusste er, hinterm Horizont geht es weiter. Er umgab sich mit Menschen, er umgab sich mit seinen engsten Freunden. Mit diesen engsten Freunden teilte er seine Ängste und Sorgen. Und diese engsten Freunde, da musste er manchmal nachhaken, musste er dranbleiben. Die waren nicht gleich die perfekten Seelsorger für ihn, nicht die Supporter, hatten vielleicht nicht mal die Zeit. Und da, wo er sie gebeten hatte zu beten, haben sie gepennt. Kommt vor, lass uns da auch gnädig sein mit Menschen, gell? Jemand hat zu mir mal gesagt, als Pastor, kommen wir zum Schluss, ich gehe nicht mehr in die Gemeinde. Dann habe ich mal denjenigen dann gefragt, warum? Hat er gesagt, ja, der Pastor hat mich an der Tür nicht gegrüßt. Sage ich, wow, hab bitte Gnade. Ja? Das ist jetzt der Grund, ist, warum du mit Menschen in der Gemeinde Beziehung abbrichst, weil der Pastor dich an der Tür nicht gegrüßt hat. Ja? Hab einfach Gnade mit dem armen Kerl. Ja? Wahrscheinlich hat er das nicht persönlich genommen. Oder ja, die und die hat mich nicht angeschaut. Hab Gnade mit Menschen. Die besten Freunde von Jesus in Gethsemane sind eingepennt. Die hätten doch einen Kaffee vorher trinken sollen oder so, ja? Hey, du hast den Erlöser der Welt vor dir und der sagt doch, kannst du bitte eine Stunde wach bleiben und beten? Die haben doch 3 Jahre geübt. Die haben Wunder mit ihm vollbracht. Und er sagt zu denen, kannst du mal eine Stunde mit mir wachen? Und er sagt jetzt hier so schön, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das kommt in dem Kontext. Jesus wusste darum, dass unser Fleisch schwach ist. Und er liebt dich und er liebt uns und er ist mit uns unterwegs. Und er lädt uns ein, zusammen zu bleiben, als Gläubige, gemeinsam das Wort Gottes zu studieren, gemeinsam das Abendmahl zu feiern und gemeinsam das Gebet zu haben. Leute, unterschätzt es nicht. Jetzt haben wir das noch. Es wird eine Zeit kommen, da wird es niemanden geben, mit dem du beten kannst, weil vielleicht Verfolgung da ist. Wir können so im Gottesdienst frei beten. Vielleicht wird eine Zeit kommen, da kannst du gar nicht frei beten, weil du in der Zelle bist. Ich lade dich ein in diese Zeit, in dieser Weihnachtszeit. Sei nicht alleine. Geh auf Menschen zu. Geh auch auf Menschen aus der Gemeinde zu. Umgib dich. Redet über geistliche Dinge, über Dinge mit Gott. Erlebe Dinge mit Gott, mit Menschen. Und wenn du heruntergezogen bist, lass dich nicht herunterziehen. Du kannst immer zu Gott, dem Vater, kommen. Und er wird dich trösten. Ich möchte zum Schluss beten. Jesus, der Feind unserer Seele ist ein Ankläger. Der Feind unserer Seele ist ein Lügner und Betrüger. Und er ist ein Verlierer. Den hast du verstoßen. Und dein guter Heiliger Geist ist ein Ermutiger, ein Tröster, ein Fürsprecher. Gib uns mehr von ihm. Gib uns mehr von ihm, auch in dieser Weihnachtszeit. Lass uns zur Ruhe kommen. Naja, wer tut das schon? Aber lass uns gefestigt sein in dir. Lass uns fester werden in dir. Dinge, die uns überfordern, lass sie an dich ablegen. Dinge, wo es uns nicht schlecht geht, hilf uns, dass wir das nicht in uns hineinfressen, sondern dass wir das vor Freunden öffnen dürfen, vor sehr guten Freunden öffnen dürfen. Gib auch den Freunden die Gnade, damit umzugehen. Gib uns die Gnade mit ihnen, wenn sie nicht so super das handeln, wie wir es gerne hätten, wenn sie uns nicht so super aufmerksam zuhören. Schenk uns Gnade und Vergebung in dieser Weihnachtszeit. Und geh du mit uns in die nächste Woche. Darum bitte ich dich. Amen.